Herzlich willkommen zum Frankfurter Regulierungspodcast. Mein Gast heute ist Professor Dr. Patrick Glauner. Er ist Professor für Künstliche Intelligenz an der Technischen Hochschule Deggendorf und berät heute die Politik, wie etwa den Bundestag und das EU-Parlament, sowie Unternehmen in der Praxis zu strategischen und technischen KI-Fragen. Mit ihm spreche ich darüber, wo KI in Unternehmen tatsächlich Wert schafft, warum KI-Projekte scheitern können und wie Regulierung ausgestaltet sein sollte, wenn sie reale Risiken adressieren soll, ohne wirtschaftliche Anwendung unnötig zu erschweren. Patrick, herzlich willkommen im Frankfurter Regulierungspodcast.
Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
Ich würde gleich mal einsteigen, gleich in die Praxis. Wenn wir den Begriff KI nicht nur als reines Modewort oder Sammelbegriff verwenden wollen, wie unterscheidest du ganz pragmatisch zwischen klassischem maschinellen Lernen und der neueren generativen KI?
Ja, da sprichst du was ganz Spannendes an. Gefühlt ist ja jetzt alles KI, KI als großes Buzzword. Maschinelles Lernen geht auf viele Jahrzehnte zurück, mindestens die 1950er, gegebenenfalls eher noch weiter zurück. Und maschinelles Lernen heißt, dass wir eine Problemlösung nicht durch Regeln beschreiben, sondern dieses Regelwerk, dieses Muster aus Daten gelernt wird oder in Daten gefunden wird. In der Regel werden dafür statistische Verfahren verwendet. Es gibt aber auch ein paar andere Ansätze. Und mit maschinellem Lernen kann ich ganz viel tun. Ich kann Dinge in Bildern erkennen, in Sprache und so weiter. Und dann kommen wir auch zu generativer KI. Generativer KI heißt eben nicht nur Klassifikationen, Regressionen, Cluster, sondern etwas generieren. Und was ich generiere, das können Texte, Bilder und Audio, aber auch Schaltpläne, Quellcode und vieles weiteres sein. Generative KI geht eigentlich auch bis auf die 70er oder sogar noch weiter zurück. Und wie ich die Generierung baue, das ist eine andere Frage. Ich kann das durch Regeln bauen oder durch maschinelles Lernen. Man macht es eigentlich auch mit maschinellem Lernen seit vielen Jahrzehnten. Und jetzt in den letzten 10, 15 Jahren sind die neuronalen Netze dafür besser geeignet. Und das hat halt zu einem großen Boom geführt. Neuronale Netze sind selbst auch wieder aus dem Bereich des maschinellen Lernens eine von vielen Richtungen. Jetzt gerade mit den Transformer-Modellen haben wir da Fortschritte gesehen, aber es gab auch davor natürlich Fortschritte und jetzt immer mehr spannende Anwendungen.
Spannend, spannend. Wo liegt deiner Meinung nach der eigentliche ökonomische Kern des maschinellen Lernens? Ist es vor allem die Prognose, die Klassifikation, die Mustererkennung oder bereits die vollautomatisierte Entscheidung?
Ja, das gehört alles ein bisschen natürlich zusammen. Maschinelles Lernen zielt auf Mustererkennung ab, dass ich eben Muster nicht beschreibe, sondern aus Daten lerne. Wie gesagt, Statistik ist der überwiegende Ansatz im Hintergrund. Es gibt aber auch andere Ansätze. Und damit kann ich verschiedene Dinge tun, sei es eine Klassifikation, eine Regression, aber auch natürlich eine Prognose, so in die Zukunft schauen sozusagen. Und mit Klassifikationen, Prognosen, aber auch vielen anderen Dingen, die ich durch die Mustererkennung tun kann, kann ich eben Entscheidungen, Entscheidungsverhalten automatisieren oder gegebenenfalls auch nur in Anführungszeichen unterstützen. Also es sind alles Begriffe, die ein bisschen zusammen miteinander hängen, aber alle auch ein bisschen was anderes tun. Mustererkennung ist Kern des Ganzen und davon gibt es dann halt viele Anwendungen, um Entscheidungen zu automatisieren oder teilautomatisieren.
Also ich habe versucht, den Begriff KI ein bisschen näher zu erklären, indem man maschinelles Lernen und neueren generative KI. Gibt es noch irgendwas anderes jetzt, was dir noch einfällt, um einfach ein bisschen besseres Verständnis zu haben?
Ja, nicht nur alles KI zu sagen. Was ist erstmal KI? Für mich heißt KI, wir wollen menschliches Entscheidungsverhalten automatisieren. Wenn man jetzt mit jemand anderem spricht, mag er oder sie was anderes dazu sagen. Der Begriff KI ist ja jetzt nicht in der Literatur sauber definiert, weil es einfach große Schnittmengen mit anderen Gebieten gibt. Wie gesagt, es gibt maschinelles Lernen, davon gibt es viele Richtungen. Ich kann damit generieren oder auch nicht. Es gibt aber methodisch auch andere Ideen, wie zum Beispiel Expertensysteme, wo ich das Wissen von Experten formalisiere, durch Regeln beschreibe. Es gibt Planungsalgorithmen. Also es gibt eine ganze Reihe von unterschiedlichen Richtungen in dem KI-Umfeld. Was heute aber sicher am meisten genutzt wird, ist das maschinelle Lernen, weil ich da eben nicht Regeln beschreiben muss, sondern ich kann das Ganze aus Daten lernen und ich kann es unter Umständen natürlich auch nutzen, zu generieren anschließend.
Spannend. Lieber Patrick, nun erleben wir seit geraumer Zeit den Hype um generative Systeme wie ChatGPT und Co. Worin besteht der qualitative Unterschied zwischen generativer KI, wenn sie Texte, Bilder, Code und Entwürfe erzeugt, statt wie bisher primär datenbasierte Vorhersagen zu treffen?
Ja, die Generierung ist am Ende auch eine Art von datenbasierter Vorhersage. Es geht dann halt eben nicht nur um Ja-Nein-Entscheidungen, sondern zum Beispiel eine Vorhersage von einzelnen Pixelwerten. Wenn ich ein Bild generiere mit Millionen von Pixeln, mache ich sozusagen ja eine Vorhersage von eben Pixel. Also das gehört weiter alles eng miteinander zusammen. Generative KI ist halt einer von vielen Ansätzen, den es da gibt. Und generative KI ist auch sehr sinnvoll für bestimmte Probleme. Was mir aber eben auffällt, ist, die Leute nutzen dann Systeme wie ChatGPT für die verrücktesten Dinge, um zum Beispiel einen Text zu klassifizieren. Ist der jetzt Deutsch oder Englisch? Dafür brauche ich kein generatives KI-System. Da reichen viel einfache Verfahren des maschinellen Lernens. Oder manche nutzen dann ChatGPT, um Zeitreihen vorherzusagen, also irgendwelche Vorhersagen auf Zeitreihen. Das funktioniert methodisch nicht sonderlich gut und es ist natürlich auch viel zu teuer, wenn ich mir die Rechenzeit anschaue. Dafür gibt es andere Verfahren aus dem maschinellen Lernen. Aber generative KI verändert natürlich jetzt auch gerade das Unternehmensumfeld enorm, weil ich kann damit nicht nur schöne Bilder im Marketing generieren, sondern natürlich auch Quellcode oder Schaltpläne oder CADs. Also damit kann ich ganz viel generieren.
Spannend. Du hast es schon ein bisschen angesprochen, wenn wir auf die Chefetagen schauen, wo liegt für Unternehmen derzeit der größere Hebel? In besseren Entscheidungen durch prädiktive Systeme oder in der schnelleren, effizienteren Erzeugung von Inhalten?
Ich glaube in beidem. Und wie gesagt, auch die Erstellung von Inhalten ist am Ende wieder nur ein Teil bei den ganzen prädiktiven Systemen. Ich weiß jetzt, generative KI, das ist so ein Hype-Word und es gibt auch irgendwie dann mal Investoren, die nicht mehr in KI investieren wollen, noch in generative KI. Das ist für mich immer ein bisschen schwer nachzuvollziehen, weil eben die generative KI Teil dieses ganzen Blumenstraußes ist und ich habe unterschiedliche Hebel, Vorhersagen machen, Dinge generieren. Wie gesagt, generative KI ist halt Teil des Ganzen.
Spannend. Ich würde gerne noch mal ein bisschen auf die Realität mal schauen. Also schauen wir auf die Realität in den Betrieben. Welche KI-Anwendungen schaffen in der Praxis heute den klarsten messbaren wirtschaftlichen Mehrwert? Hast du da vielleicht ein paar Beispiele?
Also in den Betrieben sind ja seit vielen Jahrzehnten KI-Anwendungen. Man hat es dann vielleicht nicht immer als KI bezeichnet oder es lief im Hintergrund. Ein Thema, wo wir es seit Jahrzehnten haben, sind Spamfilter beispielsweise, damit man auf die wichtigen E-Mails ankommen. Das läuft halt im Hintergrund. Und was wir jetzt natürlich sehen, sind viele neue Anwendungsfälle, die man dann auch als KI bezeichnet. Was spannend ist, sind natürlich jetzt generative Systeme wie ChatGPT und andere. Und damit kann ich natürlich viel schneller als früher Texte schreiben, Dinge beantworten. Und wenn dann das Abo $20 pro User im Monat kostet, ist es natürlich sehr schnell extrem wirtschaftlich tragfähig, wenn ich mir anschaue, wie das in Proportion zu den Gehältern steht. Und dann gibt's natürlich viele Individualanwendungen, wo vielleicht der Invest erstmal höher ist, sei es jetzt bei einem Maschinenbauer für eine Qualitätsinspektion, sei es bei einem Medizintechnikunternehmen, das KI vielleicht Teil eines Medizinprodukts ist oder eines Systems. Das ist ein höherer Invest drin als nur dieses ChatGPT-Abo für $20 im Monat. Inwieweit sowas wirtschaftlich tragfähig ist, gibt es natürlich eine riesen Divergenz. Man muss immer auch sagen, bei KI, KI allein ist nicht die Lösung für jedes Problem. Ich komme ja auch oft zu Unternehmen und da heißt, wir wollen jetzt KI machen. Das finde ich als KI-Prof toll, als Unternehmensberater immer ein bisschen schwierig, weil die Gefahr ist, wir kommen mit einer Lösung und lösen keine Probleme, wir schaffen Probleme. Wir müssen Probleme möglichst einfach lösen und wenn wir das mit 2-3 Regeln tun können, ist das wunderbar. Dafür muss ich kein Rieseninvest in eine komplexe KI machen. Das wird aber oft natürlich in Unternehmen dann falsch angegangen, dann entstehen große Kosten, wenig Return und dann sei die KI schuld. Nein, es war das ganze Projektmanagement und Erwartungsmanagement, was daran schuld ist.
Spannend, spannend. Also ich habe mir so ein paar Gedanken darüber gemacht, inwiefern zum Beispiel Betrugserkennung, Preisoptimierung oder Kundenservice, Softwareentwicklung und Nachfrageprognosen. Das wären, glaube ich, auch so Beispiele, um einfach mal so ein bisschen greifbar zu sein, aus der Perspektive der Realität in den Betrieben. Das ist das, was ich mal ChatGPT gefragt habe, was er denn da so überhaupt als Antwort geben kann.
Ja, das sind so typische Anwendungsfälle, die man findet, oder wie gesagt, Qualitätskontrollen, Inspektionen, Anomalieerkennung, Betrugserkennung. Alles, was du jetzt aufgezählt hast, sind Anwendungsfälle, die man regelmäßig trifft.
Ja. Aber wie du gesagt hast, Garbage in, Garbage out. Also das ist eigentlich der wichtigste Punkt, für was brauchen wir denn das Problem? Oder was ist das Problem? Die Lösung. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, wenn ich das so
höre. Exakt. Und natürlich muss ich auch Daten dafür haben, weil die datenbasierten Verfahren funktionieren natürlich nur, wenn ich Daten habe. Und es ist Garbage in, Garbage out, wenn ich schlechte Daten habe. Wird auch hinten was Schlechtes rauskommen. Und eine Herausforderung sind natürlich oft die Legacy-Systeme, dass die Daten irgendwo liegen, vielleicht über Silos verteilt, dass die Daten nicht harmonisiert sind. Das fängt bei so Trivialitäten an oder jetzt nicht Trivialitäten, aber bei so vergleichsweise einfachen Sachen, Datumsformate, die unterschiedlich sind. Das geht natürlich noch viel, viel komplexer. Und das muss ich irgendwie versuchen, mal zu kontrollieren zu einem gewissen Grad. Andernfalls ist es wirklich Garbage in, Garbage out.
Ja, spannend. Ich würde mal gerne auch in die Thematik Regulierung, Wettbewerbsfähigkeit. Wir sind ja auch damit eigentlich mitten im Spannungsfeld unseres Titels eigentlich zwischen Prognose, Prompt und Politik, nenne ich das jetzt mal. Du berätst politische Gremien auf nationaler und europäischer Ebene, insbesondere auch im Kontext der EU-II-Acts. Ich höre, viele Unternehmen beklagen, dass starre Vorgaben die Innovation ersticken. Meine Frage ist, wo siehst du die größten regulatorischen Hürden für reale KI-Anwendungen in der Wirtschaft? Und gerne auch, wie groß ist die Gefahr, dass wir die europäische Wettbewerbsfähigkeit durch Überregulierung gegenüber den USA oder China einbüßen?
Ja, die Gefahr ist Realität. Wir sehen das an jeder Stelle. Ich persönlich habe das immer sehr kritisch gesehen, dass man diesen AI-Act einführt und sagt, wir wollen jetzt KI regulieren, weil sonst seien wir da in der Gesetzeslosigkeit. Ich glaube, die Grundannahme ist einfach falsch, weil wenn ich KI in einem Produkt einbaue, sei es ein Medizinprodukt, ein Flugzeug, ein Kraftwerk oder auch in Finanzprodukte, dann ist das ja alles zu Recht vertikal reguliert, also sektoriell für diese Anwendung. Und dass wir sichere Produkte wollen, sichere Finanzprodukte, sichere Medizinprodukte, ich glaube, das kann man ja nicht abstreiten. Aber wenn ich KI in solch ein System, in solch einen Prozess integriere, ist natürlich KI immer diesen vertikalen Anforderungen unterworfen. Also die Prämisse KI, das ist ja alles unreguliert, ist halt einfach falsch. Und wenn man dann nochmal entgegengesetzt horizontal die KI regelt, was der AI Act tut, also KI für alles, dann schaffe ich Doppelregulierung. Ich schaffe widersprüchliche Regulierung. Ich schaffe Anforderungen, die vielleicht im Allgemeinen schlecht erfüllbar sind. Und genau das sehen wir alles beim AI Act. Der AI Act mag vielleicht eine gute Intention haben, also Sicherheit schaffen, aber er ist viel zu kompliziert, er führt zu viel Doppelregulierung, widersprüchlicher Regulierung und er verhindert Innovationen oder Innovation, die dann abwandert in andere Teile der Welt. Und das halte ich gerade mit Hinblick auf die europäische Wettbewerbsfähigkeit für absoluten Unsinn, so zu arbeiten.
Gibt es irgendwie jetzt schon Tendenzen? Es gibt ja die Omnibus-Verfahren. Kannst du da irgendwas berichten?
Ja, bei dem Omnibus oder den verschiedenen Omnibussen geht man eigentlich nicht weit genug, sondern man macht dann ein paar Details hier und da Veränderungen. Aber eigentlich müsste man ja viel früher sich fragen, was will ich eigentlich regulieren? Es gibt ja nicht nur den AI-Act, es gibt die Datenschutzgrundverordnung, den Data-Act. Dann gibt es Digital Services Act, Digital Markets Act und all das ist auch völlig widersprüchlich am Ende. Es ist nicht harmonisiert. Hier braucht man eigentlich den großen Wurf, dass man mal vielleicht eine große Digitalregulierung macht und vereinheitlicht und dann natürlich auch diese ganzen Dupletten und Widersprüche rausstreicht. Und auch was jetzt den Omnibus rund um den AI Act betroffen hat, da war man sich jetzt ja auch in den letzten Tagen wieder in Brüssel nicht einig. Hier ist ja wenig vorangekommen, muss man sagen. Und auch wesentliche Fragen hat man sich nie gestellt. Zum Beispiel, was ist eigentlich KI? Die Legaldefinition von KI, die schafft in dem AI Act sehr viel Unsicherheit durch diese sehr breite Definition. Und das müsste man eigentlich auch auf das wirklich Notwendige einengen. Und dann würden, denke ich, auch viele Unsicherheiten verschwinden. Aber das ist alles bisher nicht passiert. Mhm. Deshalb ist, glaube ich, dieser Omnibus in der jetzigen Form auch überbewertet. Was ich halt auch sehe, jetzt ohne natürlich Namen zu nennen, kann sich ja jeder ausmalen, wen ich da meine, dass die Politiker, die den AI Act gefeiert haben, dass der so toll sei, die feiern jetzt, dass die Überarbeitung so toll sei und dass man die bräuchte. Also das ist wirklich an vielen Stellen nicht mehr nachvollziehbar, dass da auch für ein Theater gefahren wird.
Neben den Gesetzen braucht es ja vor allem Menschen, die diese Technologie verstehen. Was müssen Studierende und bestehende Fachkräfte heute primär lernen, um in der Wirtschaft echten KI-Wert zu schaffen? Geht es um tiefes Coding oder rücken domain-spezifische Fachwissen und kritisches Denken in den Vordergrund?
Ja, also die Studenten, die bei mir studieren, das sind ja KI-Studenten. Es gibt ja keinen Studiengang Bachelor und Master. Das ist in unserer Informatikfakultät eingebettet. Da unterrichte ich Vorlesungen wie zum Beispiel Computer Vision, also wie baue ich Systeme, die in, Dinge in Bildern und Videos erkennen. Und was wir uns anschauen, ist die Methodik, also wie funktionieren solche Systeme, wie programmiere ich die aber auch und wie funktionieren die in der Realität. Und da arbeiten wir auch durch Projekte mit Firmen zusammen. Wir haben zum Beispiel dieses Jahr eine große Challenge mit dem Unternehmen Krones. Die Krones AG ist ja der Weltmarktführer für Abfüllanlagen. Da war ich auch mal vor vielen Jahren für die KI konzernweit verantwortlich. Und die haben KI in Inspektionsmaschinen und hatte ich damals auch mit vorangetrieben während meiner Krones-Zeit. Und die wollen jetzt eben ein neues KI-Verfahren, um noch besser in Inspektionsmaschinen zu erkennen, ob Flaschen verwendet werden können oder nicht. Und da arbeiten in meinem Computer Vision Kurs 40 Teams, A3 Studenten und haben alle den gleichen Datensatz und versuchen ein besseres KI-Verfahren zu bauen und das Krones-System zu schlagen. Und die besten Systeme, die jetzt gebaut werden, gehen dann vielleicht auch mal in die echten Krones-Maschinen mit rein. Und das ist einfach super, dass wir jetzt nicht nur einen akademischen Datensatz haben, sondern reale Probleme, reale Anforderungen. Und die realen Anforderungen sind halt nicht nur, welches System klassifiziert am besten, sondern auch Rechenzeit, weil ich habe ein Echtzeitproblem, weil halt durch so eine Abfüllanlage 60.000, 70.000 Flaschen pro Stunde gehen. Das heißt, vielleicht das System, das am allerbesten klassifiziert, aber zu langsam ist, würde es nie in die Praxis schaffen. Ja. Und das sind so Dinge, die wir uns anschauen in dem Kurs neben der Theorie und wie man es programmiert, mit Firmen arbeiten. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Kompetenz, dass man halt reale Probleme am Ende löst. Und dazu braucht man auch sektorielle Kompetenz. Man muss aber auch ein Verständnis vielleicht von Regulierung haben. Das ist auch in einem meiner KI-Kurse mit dabei. Und solche Dinge.
Trotz des Hypes schaffen es viele Pilotprojekte in den Unternehmen nie in die produktive Anwendung. Was sind aus deiner Erfahrung als Berater die häufigsten Gründe für das Scheitern von KI-Projekten?
Ja, dieser Prozentsatz von Scheitern, als der mal berichtet wurde vor so 10 Jahren, initial war man bei 80%, dann 90%, jetzt man bei 95%, also der Prozentsatz wurde auch immer schlimmer. Was sind die Ursachen davon? Einmal natürlich, die Popularität für KI ist massiv gestiegen in den letzten 10 Jahren. Die Anzahl der Experten ist natürlich gestiegen, aber nicht in dem Ausmaß. Es gibt also viele Leute, die in dem Umfeld jetzt tätig sind, die sich nicht so sonderlich gut auskennen. Also es gibt technische Gründe, dass solche Projekte vielleicht scheitern. Aber es hat halt auch mit dieser Frage zu tun, dass Unternehmen sagen, ich will jetzt KI tun oder ich will so und so viele Millionen im Jahr durch KI einsparen. Sage ich als KI-Professor genial, als Unternehmensberater sage ich aber, ich komme mit einer Lösung und schaffe mir vielleicht Probleme und löse keine Probleme damit. Und deshalb diese Erwartung schon sagen, wir wollen jetzt KI machen. Ich glaube, das ist die Ursache für ganz viele gescheiterte Projekte, dass man vielleicht gar kein konkretes Problem gelöst hat oder vielleicht ein Problem viel zu kompliziert gelöst hat. Ich sage immer, wenn ich einen schlechten Geschäftsprozess habe, der nicht funktioniert und ich baue da KI in den ein, wird es mir auch die KI wird mir den Geschäftsprozess nicht retten. Ich brauche zuerst die menschliche Intelligenz, dann die künstliche und muss vielleicht diesen Geschäftsprozess erstmal neu denken. Und dann KI vielleicht obendrauf setzen, aber nicht umgekehrt. Und das wird halt oft vergessen. Natürlich gibt es jetzt auch viele windige KI-Experten. Jeder, der KI schreiben kann als Begriff, ist jetzt auf LinkedIn KI-Experte. Und da müssen natürlich auch die Unternehmen mit den wirklichen Experten an diese Projekte gehen und nicht mit den Leuten, die jetzt halt kein wirklicher Experte sind.
Ja, du hast auch schon erfolgreiche KI-Strategien erwähnt, die über das reine Experimentieren hinausgeht. Ich würde auch mal da ein bisschen noch weiterfragen wollen. Hast du denn ein Beispiel, ein konkretes, wo du sagst, das war ein super gutes KI-Projekt? Du hast am Anfang erzählt mit dem Projekt mit den Studenten. Hättest du noch irgendwas, wo du sagst, wo du sagst, das ist super?
Ja, ohne jetzt Namen zu nennen, ich falle ja da natürlich auch NDAs, aber so zum Beispiel ein Beispiel für ein Unternehmen, die hatten ein Problem aus dem Bereich Materialwissenschaften. Die wollten wissen, ob eine Flüssigkeit sprühbar ist für einen speziellen industriellen Prozess. Und die hatten so 1000 mögliche Flüssigkeiten. Aber dieses Experiment war viel zu teuer für pro Flüssigkeit und auch nicht wirklich machbar zeitlich für 1000 Flüssigkeiten. Aber man konnte bei allen diesen Flüssigkeiten bestimmte andere Eigenschaften leicht messen. Zum Beispiel, welche Kohäsion hat die Flüssigkeit? Leitet sie Elektrizität gut? Also so 10 Kriterien oder Dichte, die man leicht messen konnte. Dann hat man halt dieses Sprühexperiment mal für 100 Flüssigkeiten gemacht, was teuer war, hat gemessen, gut sprühbar, mittel oder schlecht. Und dann hat man für alle 1000 Flüssigkeiten diese leicht messbaren Eigenschaften gesammelt und dann hat die KI einen Zusammenhang gefunden, wie sich aus dem leicht messbaren ergeben kann, ob die Flüssigkeit gut sprühbar ist oder nicht. Und dann hat man diese Vorhersage für die restlichen 900 Flüssigkeiten gemacht und hat dann das Ganze auf ein paar Kandidaten noch eingeengt, die wirklich interessant waren aus Sicht der Sprühbarkeit und hat da das Experiment durchgeführt. Also massiv Geld gekostet. Spart, aber auch man konnte am Ende was tun, was zeitlich gar nicht möglich gewesen wäre.
Ja, schon mal
ein Beispiel. Das, was ich bei Krones in den Abfüllanlagen gemacht habe, da durfte ich auch ein bisschen dazu schreiben während meiner Zeit dort. Also heute wird KI auch genutzt, dass man in Streckblasmaschinen weniger PET benötigt, weil auch diese Regelkreise, die waren einfach ausgereizt, was die Menschen beschreiben konnten. Und heute ist KI in solche Regelkreise integriert, dass man eben noch weniger PET braucht, wenn man eine Flasche streckbläst, beispielsweise.
Wenn wir 5 Jahre in die Zukunft schauen, welche KI-Trend, der heute vielleicht noch in der Kinderschuhen steckt, wird die Wirtschaft am stärksten transformieren? Und woran sollten die Politik diesen Fortschritt messen, und um Innovation zu fördern, statt zu verhindern?
Ja, in den letzten Jahren gab es ja immer diesen Trend, immer größere Modelle mit immer mehr Daten, immer mehr Rechenpower. Das hat natürlich auch die Nvidia-Aktie so nach oben getrieben. Das war schön und gut, aber irgendwann gehen uns halt die Daten, aber auch die Ressourcen dafür aus. Deshalb ist eine Miniaturisierung absolut notwendig. Das haben wir ja auch historisch immer wieder gesehen in der Technik oder auch in der Informatik. Miniaturisierung. Da sind wir jetzt eigentlich in dieser Reise gerade dabei, dass die Sprachmodelle kleiner werden, aber immer noch gut laufen. Ich kann die auf einem modernen Laptop gut laufen lassen. Da gab es jetzt gute Fortschritte allein in den letzten Monaten und ich erwarte, dass das auch weitergeht und dass wir halt nicht immer nur größere Chips haben, sondern einfach auch kleinere, ressourcenschonendere Ansätze. Embedded AI ist, glaube ich, ein Thema, das auch immer mehr an Relevanz gewinnt. Also nicht nur große GPUs, die in irgendeinem Rechenzentrum liegen, sondern KI, sozusagen on the edge, also beim End-User, das heißt in einer Waschmaschine, in einem Herd, in einer Lampe. Und da gibt es auch in Deutschland phänomenale Unternehmen, die sich mit sowas beschäftigen. Da sind wir gar nicht so sehr abhängig wie jetzt bei den großen Rechenchips, wie wir abhängig sind von Nvidia. Gerade im Bereich Embedded AI gibt es da tolle Unternehmen. Und es wäre schön, wenn sich die Politik das natürlich auch mal genauer anschaut und nicht nur jedem Trend aus den USA hinterher rennt. Und wie sollte die Politik das messen? Ja, wo wir halt vor Ort die Produktivität steigern. Ich glaube, das ist zwingend notwendig, allein durch den demografischen Wandel, aber halt auch Wo entstehen die Innovationen? Weil wenn wir immer nur für unsere Rechenzentren Chips aus den USA einkaufen, ist der Mehrwert begrenzt. Wenn wir vielleicht andere Chip-Ansätze haben und wie gesagt im Bereich Embedded AI oder effiziente Chips, gibt es tolle Unternehmen in Deutschland. Und wenn wir sowas auch fördern können, ist besser, als wenn wir das ganze Geld in Rechenzentren stecken und dann Chips von Nvidia kaufen.
Spannend. Kannst du Embedded AI mal ein bisschen kurz definieren? Ich höre das zum ersten Mal. Was ist das genau?
Also, dass ich einfach sehr kleine Chips habe, die sind sehr günstig und da kann ich halt eine einfache Aufgabe mit tun, zum Beispiel Spracherkennung in der Lampe oder Spracherkennung in der Waschmaschine. Sowas soll ja nicht gleich mit der Cloud verbunden sein. Das muss in Echtzeit laufen. Das muss vor Ort ausgewertet werden auf so einem Embedded AI-Chip. Und da gibt es zum Beispiel tolle Unternehmen in Deutschland, unter anderem in Offenburg, die AI-TAT GmbH von Slava Kromov. Die entwickeln nicht nur Chips in Offenburg, die produzieren vor Ort. Also das führt auch zu viel resilienteren Lieferketten. Und ich glaube, sowas sollten wir noch viel mehr fördern.
Ganz herzlichen Dank, lieber Patrick, für diesen tiefen Einblick in die Praxis und die pointierte Analyse. Schön, dass du mein Gast warst.
Herzlichen Dank für die Einladung und ich wünsche allen Zuhörern viel Erfolg bei ihrer eigenen KI-Reise.